Hey Leute, hört ihr unseren Podcast, weil ihr im Sales oder im Marketing seid? Dann kommt jetzt Werbung für euch. Wir möchten euch Dealfront vorstellen. Wenn ihr genug habt von der mühsamen Suche nach Entscheidern, dann ist Dealfront genau das Richtige für euch. Denn mit Dealfront könnt ihr auf Firmen und Kontaktdaten zugreifen, um die relevantesten B2B-Leads zu finden und in Deals zu verwandeln. Damit setzt ihr eure Go-to-Market-Ziele erfolgreich um. Dank DSGVO-konformer B2B-Daten und smarter Funktionen wie einzigartigen Filtern seid ihr immer einen Schritt voraus und könnt schnell relevante Wunschfirmen erreichen. Dealfront ermöglicht es euch außerdem, Firmen, die eure Website besucht haben, in B2B-Leads umzuwandeln und sie an euer CRM zu senden. Auf dealfront.com könnt ihr noch heute die kostenlose Demo ausprobieren und eure Go-to-Market-Strategien direkt auf das nächste Level heben. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast.
So, hallo alle miteinander und herzlich willkommen bei Ungefiltert. Heute mit mir zu Gast ist die Marie. Marie erzählt uns ein bisschen über sich, hoffentlich auch ein bisschen was über Eddie, über Lacrae, und dann geht's auch in die Folge und ja, darüber, wie gründet man, was sind so die Stolpersteine, was sind die Learnings. Und was ich bei Marie ganz interessant finde an der Gründung ist, ich weiß nicht, ob ich damit irgendjemand anders jetzt vielleicht auf die Füße trete, aber sie ist jemand wie du und ich wahrscheinlich, hat viel gearbeitet, hat viel Erfahrung im Vertrieb und hat sich gedacht, sie kann das wesentlich besser noch selbstständig einbringen. Startet jetzt aber nicht mit einer Wahnsinns-Connection, kennt nicht von der Uni schon 35 Vorstände, wo die sich dann drüber ja, in die Gründung reingeschoben hat, sondern hat alles selber gemacht, selber geschaffen. Aber bevor ich jetzt so viel quatsche, Marie, erzähl uns über dich, erzähl uns über Eddie und erzähl uns, was ist Lacrae?
Ja, hallo und willkommen auch von mir. Ich freue mich riesig, heute dabei zu sein. Paar Worte zu mir. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert. Ich mache tatsächlich seit jetzt roundabout 12 Jahren nichts anderes als Vertrieb. Das hört sich hart an, aber ich liebe es und stehe zu 100% dahinter, würde fast immer sagen, es ist mein Hobby. Früher wurde immer gesagt, sie stand schon als kleines Mädchen auf dem Flohmarkt und hat ihre Playmobil-Sachen verkauft. Also von daher, es wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt. Und habe mich jetzt dazu entschieden, eben in die Selbstständigkeit zu gehen und habe eine Vertriebsberatung mit einer zusätzlichen Lead-Generierung gegründet und mache das aktuell noch als One-Woman-Show, also wirklich ganz alleine, was aber auch eine ganz bewusste Entscheidung ist, können wir später nochmal drüber sprechen. Mhm. Und ja, du hast Eddie schon erwähnt. Eddie ist mein kleiner Maltipoo, mein Schatten, ganz lieb genannt. Und begleitet mich auf Schritt und Tritt, ist tatsächlich auch bei Kundenterminen dabei. Also ich sag mal, mein Emotional Support. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist Lacrae? wahrscheinlich ein Wort, was viele noch nicht gehört haben. Neben dem Hund und neben dem Vertrieb habe ich noch ein weiteres Hobby und das ist der Sport. Ich liebe Sport machen, brauche ich auch als Ausgleich. Ist, glaube ich, auch für alle super wichtig, gerade eben, wenn man in die Gründung geht, dass man den Kopf auch mal ausschalten kann. Und da ist es dann eben der Sport. Und Lacrae ist eine Form von Pilates, nur dass man da auf einem, ja, man nennt es tatsächlich Schlittensitz. Das ist jetzt kein Schlitten, wo man irgendwie den Berg runterfährt mit Schnee drunter, sondern es ist eben ein Sportgerät. Ich würde empfehlen, schaut es euch einfach mal im Internet an und vielleicht kann ich ja die eine oder andere Person begeistern, auch mal sich auf einen Lacrae-Schlitten zu setzen.
Wäre auf jeden Fall cool. ich glaube, ich bin nicht in der Zielgruppe. Okay, cool. Ja, du hast uns gerade auch angesprochen, die One Woman oder One Woman and Dog Show. Finde ich super interessant und lass uns das gleich auf jeden Fall nochmal mit einbringen, weil ich glaube, das ist auch eine große Frage bei den Leuten. Okay, gründe ich alleine, gründe ich mit einem Partner zusammen oder direkt nochmal ein bisschen größer, gründe ich direkt mit 3-4 Leuten zusammen. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, erzähl uns doch überhaupt erstmal, wie kam es zu der Gründung? Ich glaube, viele von uns spielen mit den Gedanken. Aber selbst wenn man die Chance so irgendwie fast schon hat, sagen, jetzt ist gerade ein gutes Jobangebot da, ich bleib doch wieder. Wo war bei dir so der Schritt, wo du gesagt hast, ey, ich mach's jetzt allein?
Ja, also tief im Herzen war schon immer irgendwie der Wunsch da, was Selbstständiges zu starten. Es hat sich in der Vergangenheit nicht ergeben. Und da bin ich auch immer ganz ehrlich, mir hat einfach der Mut gefehlt und vielleicht auch die Lebensumstände. Und mit Lebensumstände meine ich natürlich auch irgendwo eine gewisse Erfahrung, die gerade wenn man sich entscheidet, eine Vertriebsberatung zu gründen, da brauchst du einfach ein gewisses Vorwissen. Du musst eine Expertise aufweisen und im besten Fall solltest du Experte für etwas sein. Und das war einfach lange nicht gegeben, beziehungsweise ich habe mich einfach nicht in dieser Expertenrolle gefühlt. Das ist auch der Grund, warum ich für mich selber entschieden habe, ganz, ganz unterschiedliche Branchen und auch, ich sag mal, Karriereschritte zu gehen, weil natürlich mit den unterschiedlichen Branchen und den unterschiedlichen Steps in meinem Lebenslauf kommt auch die Erfahrung. Und vielleicht für die Zuhörer, ich habe tatsächlich 7 Stationen in meinem Lebenslauf gehabt, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Gestartet bin ich in der Mediabranche, bin dann für 2 Jahre ins Immobilienbusiness gewechselt als Maklerin in München, wo ich jetzt auch wieder bin. Und habe dann tatsächlich den Schritt in den Tech-Sales, sprich in die Startup-Welt gemacht und bin da auch irgendwo ja wahrscheinlich nach wie vor verortet, einfach weil es extrem viel Spaß macht, weil Tech für mich nach wie vor irgendwo ein Bereich ist. Und in meiner letzten Station bin ich dann eher in den industriellen Mittelstand gerutscht, was für mich aber nochmal eine super spannende Seite war, weil es einfach nochmal eine andere Art von Sales ist, weil du sehr häufig eben mit Produkten zu tun hast, mit Maschinen, also wirklich dem ganz, ganz klassischen Hands-on-Sales. Deswegen also auch da ja viel Erfahrung sammeln können. Und so hat sich dann auch immer mehr gefestigt, warum ich eigentlich in die Selbstständigkeit gehen möchte, weil wenn du ganz viel kennenlernst, dann kannst du das nicht immer in einem Beruf irgendwie unter einen Hut bringen. Und in der Selbstständigkeit geht es einfach, weil du bist dein eigener Chef, du kannst eigene Entscheidungen treffen und du kannst vor allen Dingen auch entscheiden, mit welchen Kunden du zusammenarbeiten möchtest. Und so hatte ich eben oder habe ich jetzt das breite Spektrum vor mir und ja, kann das irgendwie alles miteinander verbinden, was sehr schön ist.
Sehr cool. Jetzt hast du das gerade angesprochen mit dem Expertenstatus. Das finde ich super interessant, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, der zumindest bei mir immer wieder aufkommt. Ich fühle mich zum Beispiel sehr, sehr gut und sicher. Ich würde fast schon sagen, ja, Expertenlevel, wenn es um schriftliche Kommunikation geht, E-Mails schreiben, pipapo. Dann treffe ich aber irgendwann jemanden, der das nochmal anders macht und dann komme ich mir wieder vor wie, wow, eigentlich kann ich gar nichts. Das, was der sieht, wie der schreibt, wie der die Wörter formt, das ist 5 Level über mir und verkriech mich wieder so in mein, eigentlich bist du doch nicht so gut, Loch. Wann bist du ein Experte oder wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, ich bin ein Experte?
Ich weiß gar nicht, ob es diesen einen richtigen Moment gab, da bin ich ganz ehrlich, aber ich habe einfach gemerkt, dass das Wissen, was über die letzten Jahre dazugekommen ist, da sind viele Unternehmen noch nicht gewesen oder sind es vielleicht auch jetzt noch nicht. Viele meiner Kunden machen noch einen sehr alten Vertrieb. Das ist böse, wenn ich das sage, aber ich nutze das auch gerne in meinem Pitch, dass da eben Hans Werner 50 Jahre alt sitzt, der sehr klassischen alten Sales macht. Und das meine ich gar nicht despektierlich, weil auch die Art von Sales hat natürlich noch eine Berechtigung. Nichtsdestotrotz verändert sich der Vertrieb natürlich in eine gewisse Richtung. Wir haben inzwischen die künstliche Intelligenz, wir machen viel mit Automatisierung. Da kommt einiges zusammen und dieses Wissen ist bei vielen Unternehmen einfach noch nicht angekommen. Und das ist auch völlig okay. Und das ist der Grund, warum es Beratungen wie mich gibt, die eben sich dieses Expertenwissen über jetzt mehrere Jahre angeeignet haben und nach wie vor auch aneignen. Viele Unternehmen haben eben nicht die Möglichkeit, sich einen Tag mal hinzusetzen und sich mit einem gewissen Thema zu beschäftigen, einfach weil es unterschiedliche Themen gibt, die eben ein Unternehmen behandeln muss. Und deswegen finde ich es genau richtig, dann eben eine Beratung mit reinzuziehen. Und deswegen würde ich von meiner Seite aus sagen, es ist nach wie vor ein Prozess, der kontinuierlich weitergeht, wo man sich eben weiterbildet und aber auch, und das ist ganz wichtig, immer ad hoc reagiert. Also wenn ich ein Unternehmen kennenlerne, dann ist es ganz wichtig für mich, dass ich das Unternehmen verstehe, die Kultur verstehe, die Person dahinter verstehe, die Personen dahinter verstehe und dann eben ganz individuell entscheide, weil Vertrieb ist nicht Schema F. war es vielleicht mal, ist es meiner Meinung nach nicht mehr. Deswegen muss man da einfach sehr individuell entscheiden.
Ja, ich würde jetzt gerade versuchen, dass wir erstmal noch kurz beim Gründen bleiben, weil wir, ich glaube, es gerade schon fast abschweifen. Es würde mich aber, und das nur schon mal so im Vorfeld interessieren, wie du Hans Werner dazu bringst, diese neuen Methoden zu nutzen, weil das ist das, was ich eher immer höre, dass die das zwar anhören, aber am Ende sagen, ja, aber eigentlich klappt es ja ganz gut. Lass uns beim Gründen bleiben. So, vielleicht so richtig mal hands-on. Was sind die wichtigsten Schritte? Ich bin ich. Ich habe zwar ein kleines Netzwerk, aber sonst nicht viel. Was ist wichtig für mich zum Gründen? Was müsste ich machen, damit das erfolgreich klappt?
Also ich glaube, Erfolg ist nie vorprogrammiert. Man sollte es sich immer vornehmen, erfolgreich zu sein, und du weißt nie, was passiert. Und ich glaube, der erste Tipp, den ich von Anfang an direkt mitgeben kann, versuch nicht perfektionistisch zu sein. Also gerade am Anfang irgendwie alles richtig machen zu wollen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie möchte ich mein eigenes Business gestalten und wo möchte ich letztendlich hin? Das heißt, mach dir vorher mal Gedanken, wie sollte eigentlich mal dein Produkt, deine Dienstleistung aussehen? Und dann darauf aufbauend eben ja mal anfangen, einen Businessplan zu schreiben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und das ist auch etwas, was mir total geholfen hat. Heutzutage ist es, glaube ich, irgendwo nicht mehr normal, einen Businessplan zu schreiben, weil viele meinen, okay, das ist nicht notwendig. Mir hat es total geholfen. Warum? Weil sich in dem gesamten Prozess, wo ich diesen Businessplan geschrieben habe, meine Dienstleistung eigentlich nochmal komplett geändert hat. Weil ich einfach selber für mich identifiziert habe, wo liegen letztendlich meine Stärken und wo bin ich eben auch diese Expertin und wo kann ich das am besten anbringen, sprich, was ist eigentlich genau meine Zielgruppe. Das heißt, ich hatte eigentlich erst initial den Gedanken, wirklich mich nur auf Startups zu fokussieren. Da habe ich dann relativ schnell gemerkt, das ist das, was meine Leidenschaft ist, einfach weil ich die Sprache, glaube ich, von Startups sehr gut spreche und auch irgendwo diesen klassischen Startup-Vibe sehr fühle. Nichtsdestotrotz habe ich einfach gemerkt, wo kann ich am meisten helfen? Und das sind eben Unternehmen, die alte Strukturen haben, sprich, die es einfach schon sehr lange am Markt gibt. Und deswegen habe ich dann gesagt, gut, dann shifte ich irgendwie meine gesamte Dienstleistung mehr in diese Richtung. Und on top mache ich das Ganze eben noch mit einer Lead-Generierung, weil da einfach gerade sehr, sehr stark Not am Mann ist. Und dann einfach machen. Also tatsächlich einfach sich hinsetzen und sagen, okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung, mich selbstständig zu machen, und dann tue ich das auch. Und ganz am Anfang austauschen. Setzt euch mit Selbstständigen zusammen, die das vielleicht schon ein paar Jahre machen, aber eben auch, die das vielleicht erst seit einem Jahr machen, die eben ganz frisch noch aus der Gründung rausgekommen sind, die ersten Erfahrungen schon sammeln konnten. Das hat mir extrem geholfen. Austauschen, Netzwerken, suchen, Netzwerktreffen suchen, wo man sich eben auch nochmal vielleicht mit potenziellen Kunden aus der Zielgruppe treffen kann und da mal reinfragen, hey, was braucht ihr eigentlich gerade? Wo steht ihr? Was sind Punkte, die für euch spannend sind? Was beschäftigt euch auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren? Wie sieht auch euer Plan aus für die nächsten Jahre? Ich glaube, das ist nochmal ein ganz spannender Punkt. Und das noch on top, tatsächlich auch mal andere Unternehmer fragen, die eben in deine Zielgruppe fallen, und mal wirklich ein Interview führen. Also ich habe mir 10 Fragen vorab überlegt, die für mein Business, für meinen Businessplan und dann letztendlich auch für meine Dienstleistung wichtig sind, und dann mal wirklich den Finger in die Wunde gelegt. Das kann man nicht mit jedem machen. Deswegen sind da, glaube ich, befreundete Unternehmer ganz passend. Die sind dann auch manchmal meistens ein bisschen ehrlicher. Aber ja, hilft auch nochmal, glaube ich, sehr gut.
Ja. Hattest du schon einen ersten Kunden, bevor du gestartet bist?
Jein, muss man sagen. Ich habe glücklicherweise aus einem Bewerbungsgespräch, und das ist ganz lustig, weil ich nämlich, bevor ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, stand ich vor der Entscheidung, gehe ich jetzt doch nochmal klassisch in den aktiven Sales, weil ich vorher eher in einer Management-Position war und arbeite nochmal als Account Executive für ein Startup von einer befreundeten Gründerin. Und da war ich auf dem 3-jährigen Geburtstag und da habe ich einen alten Bekannten kennengelernt, dem ich meinen Plan erzählt habe. Und der ist tatsächlich danach auf mich zugekommen und meinte so, Marie, ganz ehrlich, es würde eigentlich bei dir echt gut passen mit der Selbstständigkeit. Denk auch da nochmal drüber nach. Und falls du es machen solltest, lass uns bitte intensiver sprechen, weil du, glaube ich, uns gut helfen könntest. Und das ist tatsächlich jetzt auch mein erster Kunde geworden, den ich unterstütze in Sachen, wie kann ich Prozesse aufsetzen, weil sie eben gerade in einem spannenden Prozess sind, der Unternehmensübernahme, wo jetzt eben nochmal Prozesse geschaffen werden müssen, aber eben auch die klassische Lead-Generierung, weil da natürlich jetzt auch eine Skalierung stattfinden muss. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich hatte schon einen Kunden.
Du hattest schon einen Kunden. Ich glaube, das ist auch wirklich ganz wichtig, wenn man startet, dass man zumindest mal ungefähr weiß, wo geht's hin, und dass man auch einen Kunden hat, der ehrlich ist, der einem vielleicht verzeiht, wenn jetzt nicht alles direkt perfekt ist, ne, der so ein bisschen die Situation kennt. Ist aber auch trotzdem, ich glaube, wenn man mit den Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, und man schafft es nicht, keine Ahnung, mit dem halben Jahr auf dem Weg dahin, so einen Halbkunden irgendwie schon zu haben, dann muss man sich vielleicht auch Gedanken machen, ob es der so richtige Weg ist. Aber das war ja nicht nur ein Kunde. Du hast ja jetzt anscheinend schon ein paar mehr. Wie gewinnst du die anderen Kunden? Du sitzt ja nicht einfach nur da rum und die kommen irgendwie zu dir. Ich sehe jetzt ja auch nicht, dass du irgendwie viel mit SEO irgendwo arbeitest, sondern du gehst aktiv auf die zu. Was machst du?
Ja, also Stand jetzt habe ich nicht meine Webseite. sie ist im Aufbau. Aber tatsächlich, die To-Dos überschlagen sich und dementsprechend muss man dann auch priorisieren. Und ja, Kundenakquise ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Denn ich sag mal, die Wohnung, das Futter von Eddie, das bezahlt sich nicht alleine. Dementsprechend müssen wir da auf jeden Fall auch ran. Und für mich ist nach wie vor ein wichtiges Tool LinkedIn. Ich bin tatsächlich während der Gründung schon sehr, sehr stark in die, ich sag mal, Content-Produktion reingegangen und habe erstmal erzählt, okay, wie läuft bei mir eigentlich die Gründung, wie ist der Prozess dahin? Und so hat mich mein Netzwerk zum einen schon kennengelernt, wie ich als Person ticke, weil ich glaube, Authentizität ist super wichtig, dass du eben ehrlich rüberkommst, dass du dich als Person vorstellst, aber eben auch über diesen Content dann eben dein Wissen teilst. Weil dir wird natürlich eine Mega-Plattform gegeben. Ich habe inzwischen, ich glaube, knapp 3000 Kontakte bei LinkedIn, die jetzt tagtäglich meinen Content sehen. Und das ist eben auch ein super Akquise-Tool, wo ich zeigen kann, was ich kann, auch schon erste Kundengeschichten teilen kann, aber eben dann auch aufgrund meines Wissens oder meiner Beiträge mit anderen Unternehmen in Kontakt treten kann. Ich meine, Rufen, so haben wir uns natürlich auch kennengelernt, klassisch über LinkedIn. Und da sieht man einfach, was, wenn man das eigene Netzwerk pflegt und da vor allen Dingen auch sehr responsive ist, was das für einen Impact haben kann. Und deswegen ist für mich gerade ein wichtiges Tool LinkedIn. Ich glaube nicht, dass das langfristig nur funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss dann irgendwann schon auch selber in die Akquise gehen. Das ist auch ein Punkt, warum ich sage, Selbstständigkeit und Vertrieb passt irgendwie gut zusammen, weil man eben natürlich auch selber beweisen kann, was man kann. Aber eben auch Netzwerk treffen. Also tauscht euch aus. Sagt vor allen Dingen auch, was ihr könnt, was ihr macht. Und man darf, glaube ich, auch selber angeben. Also diese stolze Brust, sagen, hey, ich habe jetzt gegründet, und dann den klassischen, ich sag mal, Elevator-Pitch hinlegen, ist ein gutes Gefühl und es funktioniert tatsächlich auch und es bringt auch was.
Wenn wir jetzt schon über LinkedIn sprechen, dann ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine heißere Frage. Ich kenne privat, keine Ahnung, 1 bis 2 Gehirnchirurgen, wenn überhaupt. Ich kenne 10 Leute, die irgendwelche Fachsachen wirklich sehr, sehr gut machen. Ich kenne 100 Leute, die irgendwas mit Marketing machen, und 500 Leute, die alle sagen, ich kann Vertrieb, ich zeig dir, wie der Vertrieb geht, bla bla bla. Und es ist ein hart umkämpfter Markt, der auch weitestgehend nicht reguliert ist. Es gibt keine Vertriebsprüfungen, es gibt keine Ausbildung, also es gibt ausbildungsähnliche Berufe, aber es gibt keine Tests. Du kannst dich Vertriebscoach nennen von heute auf morgen, weil du es möchtest. Wie setzt du dich durch in so einem Umfeld, wo jeder behauptet, er könnte das Beste, wo jeder mit irgendeiner Kunststory daherkommt? Und ja, erzähl uns mehr.
Ja, klarer Mehrwert. Also biete deinen Kunden einen klaren Mehrwert, der sich von der Konkurrenz abhebt. Und ich habe es eingangs schon gesagt, Individualität ist da, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Analysieren, wo steht der Kunde gerade und was braucht der Kunde, und nicht nach, ich biete genau das eine Produkt an und versuche das irgendwie auf dich zuzuschneiden. Das funktioniert meiner Meinung nach heute nicht mehr. Das heißt wirklich die Herausforderung meiner Kunden genau zu kennen und dann vor allen Dingen auch praxisnah und umsetzbare Lösungen anzubieten. Zusätzlich lege ich einen großen Wert auf persönliche Beziehungen. Das heißt wirklich Vertrauen schaffen und auch schauen, passt meine Art zu arbeiten zu der Art des Kunden. Weil es nichts bringt, wenn ich einen Workshop anbiete und der Kunde mag beispielsweise dieses Workshop-Konzept nicht. Dann würde es am Ende nicht langfristiger Erfolg sein, sondern eher kurzfristiger Erfolg mit irgendwie einem schlechten Gefühl beim Kunden und vor allen Dingen auch bei mir. Das heißt, von Anfang an ruhig auch picky sein und schauen, okay, passen wir überhaupt zusammen? Nur dann ist es eben authentisch und eben auch ja eine Vertrauensebene, wo man eben auch klar kommunizieren kann. Das heißt, ja, schon von Anfang an darauf achten, passt es? Wie kann ich Vertrauen aufbauen? Und vor allen Dingen auch, wie kann ich ganz, ganz individuelle Lösungen für meinen Kunden anbieten und nicht eben die eine Dienstleistung, die auch bei allen anderen Kunden funktioniert hat.
Ja, ist vielleicht ein ganz cooler Punkt, jetzt daran anzudocken, was wir gerade am Start hatten. Wie überzeugst du mich? Ich bin der klassische Mittelständler. Wir leben zwischen Excel, E-Mail-Postfach und ausgedruckten DIN A4-Blättern in der Ablage. Und jetzt kommst du daher und sagst, ey, guck mal, Vertrieb kannst du auch anders machen. Du kannst die gelben Seiten hier gerade mal vom Schreibtisch fegen. Ich zeig dir, wie es geht. Und vielleicht ist es ein bisschen mutmaßen, aber das, was ich so sehe, ist, dass der dich einstellt, der hätte zwar echt Bock da drauf, aber da drüber kommt dann irgendjemand, der sagt, ne, das machen wir so nicht. Wie gehst du mit sowas um? Wie gehst du davor?
Ja, also erstmal alle wichtigen Entscheider ins Boot holen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt von Anfang an. Also direkt die Entscheider identifizieren und die Person frühzeitig von dir überzeugen als Person, und Stand jetzt bin's ja nur ich, deswegen One-Woman-Show. Das macht's ein bisschen einfacher, weil du natürlich auch selber für deine Qualität stehst und auch eben oder mit deinem Namen für die Qualität stehst und eben nicht noch andere Mitarbeiter hast, wo du nicht 100% in der Hand hast, was passiert da gerade. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich mich erstmal für eben diesen Weg alleine entschieden habe, was im Dienstleistungsbereich gut funktioniert, wenn man eben auf Produktseite denkt oder eine Software baut, mag das vielleicht nicht 100% der Weg sein. Aber dann am Ende tatsächlich auch Referenzen aus meinen vorherigen Stationen, und deswegen hatte ich es ja eigentlich gesagt, passte das eben sehr gut, dass ich auch in unterschiedlichen Branchen unterwegs war. Mein alter Arbeitgeber ist kein unbekannter Name, gerade wenn wir jetzt vom industriellen Mittelstand sprechen. Und das schafft natürlich im ersten Moment schon mal Vertrauen. Das heißt, auch da nochmal einen besonderen Wert drauf legen und vor allen Dingen auch die Namen nutzen, die du eben hast. Und dann, wie ich es eigentlich schon gesagt habe, also wirklich da direkt reinfragen, geh an die Analysephase, nutz das erste Gespräch, wenn der Kunde akzeptiert, hey, lass uns doch mal sprechen, nicht davor scheuen, Fragen zu stellen. Und das ist ja auch das, was man im Sales eigentlich kontinuierlich anpreist. Nicht im ersten Moment dich selber pitchen, sondern tatsächlich Fragen stellen, die an den Kunden gerichtet sind. Also da wirklich tiefer reingehen. Wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Das sind jetzt sehr oberflächliche Fragen, aber ich glaube, du weißt, wo wir hinwollen. Ja. Also auch da eben ganz tief rein und daraus hinten dann eben einen individuellen Fahrplan, Projektfahrplan für den Kunden bauen und vor allen Dingen auch vorher schon Zeit investieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es funktioniert nicht einfach so nach dem ersten Gespräch. Du musst dich danach schon hinsetzen und sagen, okay, das hat der Kunde mir gesagt und das ist meiner Meinung nach die perfekte individuelle Lösung für dich. Was dann auch gerne mal einen Tag kostet, aber dann ist da eben auch richtig Hirnschmalz reingelaufen und es passt. Ja. Ja. Nahezu perfekt.
Ja, cool. Du hast jetzt ja gerade noch mal erwähnt, das ist eine One-Woman-Show, und ich möchte mich jetzt gar nicht zu tief in das Thema da reinarbeiten, weil das auch mal sehr kontrovers ist, aber glaubst du, Frauen haben es schwieriger im Vertrieb oder als Vertriebscoach wahrgenommen zu werden? Haben sie es vielleicht sogar einfacher? Wie sind deine Gedanken dazu?
Einfach oder schwerer würde ich per se gar nicht mal sagen, weil es total personenabhängig ist. Das ist auch immer mein Credo, was ich tatsächlich allen meinen Kunden sage. Vertrieb darf die Menschlichkeit nicht verlieren. Und wenn du wirklich Mensch bist und einfach ehrlich, direkt kommunizierst und das im besten Fall noch auf eine sympathische, charismatische Art und Weise, dann ist das, glaube ich, ziemlich egal, ob du Mann, Frau, divers bist, einfach weil du als Person, als Mensch überzeugst. Bin ich gerne eine Frau? Ja, kann ich schon sagen. Kann ich da vielleicht auch mit überzeugen durch meine Art und Weise? Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber auch das ist natürlich total abhängig von der Person, die dir gegenüber sitzt. Mag sein, dass es vielleicht auch Unternehmen gibt, die eben einen bestimmten Fokus haben oder die einfach viel lieber mit Frauen oder eben mit Männern zusammenarbeiten. Das muss man, glaube ich, herausfinden und da kann man nicht eine pauschale Antwort treffen.
Ja, ich glaube, das kannst du im Vertrieb ja nie komplett eliminieren. Ja. Ich weiß aus manchen Callcentern, dass die den, also jetzt die nicht so ganz seriösen, dass die Kundenbatch regelmäßig wechseln von einer weiblichen Person auf eine männliche Person und wieder zurück. Einfach, weil jeder Mensch irgendwie anders reagiert, aber was für mich jetzt wichtig war, die Kernmessage, auch die Frauen können gründen ohne Probleme. Man muss jetzt nicht mit diesen, so mit dieser Angst im Rücken rumlaufen, mit oh nee, man wird nicht ernst genommen, weil ich folge also vielen Leuten auf LinkedIn, aber ich muss sagen, gerade so von der Qualität, es ist gleichwertig. Und das ist eine der schönen Sachen im Vertrieb. Da klar, das Unterbewusstsein schwingt ein bisschen mit, aber am Ende zählen Ergebnisse, es zählt, was ist der Mehrwert. Und man rennt nicht in diese ganz alten, starren Barrikaden rein, wo man sonst in anderen Branchen vielleicht noch Probleme hätte. Ja. Marie, der Björn hat uns gedroht, dass wir uns an die Zeit halten müssen. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor dem. Deswegen lass uns schnell noch ein paar Sachen durchgehen. Ganz wichtig jetzt auch noch für die Gründer. Was sind so vielleicht da deine Top 3 Eigenschaften, wo du sagst, das musst du zum Gründen mitbringen. Das ist unabdingbar. Wenn du das nicht hast, wird es nichts.
Ja, Mut. Glaube ich, ganz wichtig. Da sollte man eine Menge Mut von
einfach.
Haben.
Einfach, hat jeder, ja, toll.
Ja, hat nicht jeder, würde ich nicht sagen. Also Mut ist nicht bei jedem da und auch der Mut der Selbstständigkeit, den muss man erstmal finden.
Das war auch leicht ironisch. Das ist, glaube ich, die schwerste Eigenschaft, die man mitbringen kann und die ganz schwierig ist, anzutrainieren, weil die ja meistens eher anerzogen oder gegeben ist.
Ja.
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Mut, was kommt noch?
Den Drang des Perfektionismus wegzuschmeißen. Also das kann ich nur von meiner Seite aus sagen. Ich bin ziemlich perfektionistisch angehaucht. Und da für sich selber zu sehen, okay, es wird nicht immer funktionieren und eben auch den Mut des Scheiterns zu haben. Und damit meine ich gar nicht, dass das gesamte Business scheitert, sondern dass vielleicht mal kleine Punkte wie, okay, verdammt, jetzt habe ich den Gründungszuschuss doch nicht bekommen. Oder jetzt hat es mit dem Kunden eben nicht geklappt. Oder oh mein Gott, ich habe einen schlechten Kommentar bei LinkedIn unter meinem Beitrag bekommen. Das sind ja auch irgendwie alles Gefühle des Scheiterns. Ich glaube, da drüber hinweg zu gucken und dann eben nach vorne zu schauen und wieder zu sagen, okay, das geht jetzt weiter, das klappt schon irgendwie und beim nächsten Mal wird's besser. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, erlaubt euch Fehler zu machen oder eben diese Fehlerkultur, Fehlertoleranz ist ein ganz wichtiger Aspekt, der dann auch mit reinfällt. Und das kann ich jetzt nur von meiner Seite aus sagen, dieses Rausgehen, Netzwerken, Austauschen, Sprechen, nicht schüchtern sein, hilft ungemein. Also man sollte, glaube ich, schon ein gewisses Selbstvertrauen in sich selber haben, dass man das schafft. Das gehört, glaube ich, auch noch stark dazu.
Ja, ich kann dir nur zustimmen. Und ich glaube, du bringst einen sehr, sehr guten Mix mit aus dem Mut, den du hast. Deine perfektionistische Ader konnte ich auch kennenlernen in der Vorbereitung auf den Podcast. Für die lieben Zuhörer, wir wollten eigentlich uns zu einem Brainstorming-Meeting treffen. Und Marie hat mir schon vor dem Brainstorming-Meeting ein zweiseitiges Word-Dokument ausgearbeitet zugeschickt, was ja eben nicht Brainstorming. Aber ja, ich glaube, du schreibst einfach gerne. Ne? Und vielleicht wäre Schriftstellerin auch mal irgendwann was. Und die Fehlertoleranz, also absolut. Ne? Ich glaube, auch jeder, der im Vertrieb ist, der kriegt irgendwann früher oder später eine Klatsche. Und dann muss man mit einem großen Deal, der weggebrochen ist, umgehen, mit einem schlechten Feedback, was vielleicht nicht mal zu verhindern war und nicht verdient ist, umgehen können. Und das wird in der Selbstständigkeit nicht aufhören. So, Magli, ich habe noch eine Frage und dann kannst du gerne auch nochmal 1, 2, 3 Minuten erzählen, alles, was du so erzählen möchtest, ohne dass ich dich da dahin begleite. Was ist das absolut Schlimmste, was passieren könnte, wenn es nicht klappt?
Das absolut Schlimmste, was passieren könnte? Boah, gute Frage. Dass dein Business scheitert. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, aber davor solltest du keine Angst haben, weil ich glaube, man hat vorher Erfahrungen sammeln können und das Gute ist, man kommt ja immer wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis. Das heißt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, aber davor sollte man keine Angst haben.
Ja, finde ich nämlich wirklich wichtig und gut. Es ist Vertrieb. Also die Stellen, ja, die gibt es jetzt nicht überall, auch gerade der Markt ist ein bisschen härter, aber ey, also auch für die Zuhörer, ihr verlasst ja nicht den sichersten Posten der Welt. Ihr seid kein angestellter Beamter, der jetzt alles aufgibt und das Risiko eingeht und auswandert. Ihr macht euch selbstständig. Und vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Und nach einem Jahr seid ihr wieder zurück in der Vertriebsrolle und könnt nach einem Jahr sogar wieder von vorne anfangen.
Ja.
Und schön, dass du es auch so gesagt hast. Finde ich mich ganz wichtig dabei. Dass es kann eine Lebensentscheidung sein. Man kann es fürs Leben lang verfolgen. Aber im Worst Case findet man sein altes Leben in kürzester Zeit wieder zurück. So, Marie, ich habe dich eigentlich manchmal auch vielleicht ein bisschen fies ausgefragt. Was habe ich nicht gefragt? Was kannst du uns erzählen, was für die Zuhörer gerade Thema Gründung und Vertrieb noch super wichtig zu hören ist?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, keine Ausreden finden. Also es gibt immer genug Gründe zu sagen, okay, ich mache mich nicht selbstständig, weil ich habe Frau, ich habe Kinder, ich habe ein Haus abzubezahlen. Ich bin in einem sicheren Angestelltenverhältnis, aus dem ich nicht raus will. Eigentlich bin ich unglücklich, aber irgendwie fühlt sich das so sicher an. Alles natürlich valide Gründe, aber auch gerne mal Ausreden, warum man eben diesen Schritt in die Selbstständigkeit nicht geht. Auch da kommt wieder dann der Mut zum Tragen. Macht's einfach und probiert's mal aus, weil man sammelt so tolle Erfahrungen oder man hat so viele Learnings, die einem auch dann später, selbst wenn es mit der Selbstständigkeit eben nicht klappt, so weiterbringen können. Und es gibt Unterstützung. Ich zum Beispiel habe aus der Arbeitslosigkeit gegründet, weil ich eben gesagt habe, okay, das war eine Art Findungsphase und die mich dann eben in die Selbstständigkeit gebracht hat. Und auch da Agentur für Arbeit von vielen irgendwie belächelt. Ich habe total tolle Erfahrungen gemacht, weil es eben Unterstützung gibt in Richtung Gründungszuschuss, wo man eben das quasi das Arbeitslosengeld umgeschiftet bekommt als Gründungszuschuss, wo man dann eben erlaubt oder wo erlaubt wird, dass man eben zusätzliche Umsätze aus der Selbstständigkeit generieren kann und es wird eben nicht auf das Arbeitslosengeld angerechnet. Also auch da gibt es genug Hilfen, wie man eben sich gut aufstellen kann, dass man vielleicht doch ein finanzielles Polster hat. Dann sind es so Punkte wie mal bei Freunden und Familie reinfragen. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, gerade auch mit Hinblick Kinder. Ne? Also ich habe keine Kinder, ich habe einen Hund. Aber das geht in vielen Hinsichten schon in dieselbe Richtung. Und ich bin unfassbar dankbar für meinen Freundeskreis, der eben gesagt hat, okay, wenn du mal einen wichtigen Termin hast, wo Eddie eben nicht mit hinkommen kann. Wir sind im Homeoffice und der kleine Wuschel kann eben dann mal für einen Tag zu uns, was völlig okay ist. Und diese Hilfe auch anzunehmen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vorher auch wirklich zu fragen, ich möchte gerne in die Selbstständigkeit gehen. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Wie ist eure Meinung dazu? Auch mal reinzufragen. Passt das zu mir? Ne? Also ihr habt mich jetzt mal kennengelernt. Das war auch als ich mit dieser Selbstständigkeitsidee überhaupt nachgedacht habe, ich habe tatsächlich die engsten Freunde gefragt und gesagt, okay, was glaubt ihr sind meine Stärken und was sind auch meine Schwächen? Und was dabei rausgekommen ist, war super interessant, weil du hast natürlich ein Bild von dir selber und das hat auch seine Berechtigung, weil du solltest dich am besten selber kennen. Aber es sind trotzdem kleine Überraschungen hochgekommen, die mir hinten raus total geholfen haben, meine Idee zu festigen, weil ich einfach nochmal in gewissen Dingen anders gewirkt habe.
Und, seid ihr jetzt noch Freunde?
Wir sind tatsächlich noch Freunde, ja. Und ich bin nach wie vor sehr dankbar.
Gut.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, Mut gehört dazu. Macht's einfach mal, tauscht euch gerne aus, meldet euch bei mir. Also ich glaube, ich kann da gerade am meisten Wissen mitgeben, auch wenn es hier nur ein kleiner Ausschnitt war. Da gehört noch viel mehr dazu. Und ja.
Auf jeden Fall. Also für alle Zuhörer, meldet euch bei Marie. Sucht sie bei mir, sucht sie beim Björn, sucht sie auf LinkedIn direkt selbst. Marie-Christine Kipper, findet sie MCK Consulting. Und schreibt ihr, wenn es um irgendwas geht. Und ich meine, ich habe sie jetzt schon ein paar Mal getroffen, kennengelernt, waren sogar zusammen schon essen. Und da habe ich auch Eddie kennengelernt. Und sie hat wirklich Ahnung von dem, was er tut. Und kann euch auch durch diese ganzen Anfangshürden bestimmt gut mitbringen, weil es geht, glaube ich, auch schon wieder diese Ausreden-Sache. Ach ja, aber Deutschland und Steuern und wie werde ich mein Gewerbe anmelden und dies und Businessplan. Und umso schöner, jemand zu haben, der das relativ frisch jetzt gerade alles durch hat und der nicht sagt, wie es vor 20 Jahren war oder der es hat irgendjemand machen lassen, der sich selber da durch die Ämter gekämpft hat. Löchert sie mit Fragen und sie kann euch bestimmt helfen und vielleicht euch auch dann irgendwann coachen, wenn ihr Vertriebshilfe braucht. Ich denke, das war's von uns. Marie, war mega cool mit dir. Super tolle Tipps und ich muss sagen, du hast auch mich wieder ein bisschen berührt und deine Beschreibung hat schon Thema Ausreden fast auf mich getroffen. Jetzt muss ich aber dazu leider sagen, dass ich nicht unglücklich bin, sondern sehr, sehr glücklich in meinem Angestelltenverhältnis. Aber für mich steht halt fest, sollte das irgendwann mal sich ändern und es kann jederzeit im Vertrieb soweit sein, dann ist der erste Versuch vermutlich deinen Move zu machen. Erstmal fokussieren, was mache ich, wie mache ich das, staatliche Hilfe bekommen und dann feuerfrei. Ja. Und ich werde dir auch schreiben.
Trau dich, Ruben, trau dich.
Mache ich. Eddie Consulting. Cool. Also, liebe Zuhörer, vielen Dank. War eine mega klasse Folge. Björn, vielen Dank und Aline fürs Bereitstellen des Podcasts und dass ich das erste Mal als Host oder Co-Host dabei sein konnte und dass ich meinen Gast frei auswählen konnte. Es gab keine Themenvorschrift, es gab keine Reglementierung in den Fragen. Und es war ein Thema, was mich selber halt auch sehr interessiert. Also vielen Dank an alle, vielen Dank an die Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Viel Erfolg im Vertrieb. Und wenn nicht, wisst ihr ja, an wen ihr euch wenden könnt. Bis dann.
Danke dir, Ruben. Ciao.